Myrie begann zusätzlich zum Zittern nun auch noch zu schluchzen und richtete sich auf. Tränen liefen ihr in den Mund. Sie fragte sich, ob sie ganz weglaufen wollte, ob sie in die Berge klettern sollte. Das hatte ihre Mutter oft gemacht, hatte ihr Papa erzählt. Er hatte es ihr aber außerdem verboten, weil es so gefährlich war. Aber Myrie kümmerte Gefahr gerade nicht. Es war ihr egal. Vielleicht würde sie in den Bergen ja sogar ihre Mutter treffen. Vielleicht hatte sie auch keinen Bart. Eine Schneeflocke blieb auf Myries nacktem Oberschenkel liegen. Auf der olivgrün-grauen Haut ihrer Oberschenkel. Niemand sonst hatte hier eine solche Hautfarbe. Nie war eine Schneeflocke auf ihr liegen geblieben. Sie waren sonst immer sofort geschmolzen, weil sie so warm war. Sie schien wohl jetzt kalt genug zu sein, um eingeschneit zu werden. Myrie sah die Schneeflocke genau an. Sie war aus 6 Tortenstücken zusammengesetzt, die alle dasselbe Muster hatten. Nicht ganz dasselbe, ein Teil fehlte. Aber sie konnte genau in ihrem Kopf ergänzen, was fehlte. Warum hatten Schneeflocken so ein symmetrisches Muster? Es war nicht das erste Mal, dass Myrie das auffiel. Aber das erste Mal, dass sich diese Frage so klar in ihrem Kopf bildete. Kein Wunder, diese KI hatte das ja auch vorhin gefragt. Myrie wollte trotzig aufhören, sich diese Frage zu stellen. Aber sie war nicht in der Lage, diesen Gedanken wegzuschieben. Oma Lorna hatte sie oft solche Fragen gestellt, wenn sie ihr kamen. Und Oma Lorna hatte sie alle beantwortet. Mehr oder weniger ausführlich vielleicht, aber alle. Myrie blieb noch kurz widerspenstig sitzen, dann rappelte sie sich auf, griff ihre Anziehsachen und ging nackt durchs Dorf nach Hause. Im Eingang wartete ihr Papa, der gerade aufbrechen wollte, um sie zu suchen. Er fragte nichts und sagte nichts, nahm sie in die Arme und seine unglaubliche Körperwärme durchströmte sie langsam. Er sagte nicht einmal, dass sie so etwas nie wieder machen solle. Er brachte sie ins Badezimmer, wo er sie unter die warme Dusche stellte. Obwohl er dabei samt Kleidung pitschnass wurde, blieb er dabei, bis sie aufgewärmt war. Dann, als ihr warm war, wickelte er sie in ein riesiges Handtuch und brachte sie ins Bett. Dabei war es gerade erst früher Nachmittag. Er blieb bei ihr und streichelte ihr durchs Haar, bis Anna ihn rief. Anna schien auch zu weinen, das konnte Myrie aus ihrer Stimme heraushören. Daher war ihr Papa vielleicht nicht so schnell gekommen. Plötzlich tat er ihr furchtbar leid. Eigentlich war doch seine Mutter gestorben und seine Kinder brauchten gerade so viel Aufmerksamkeit von ihm. Und ihn tröstete niemand. Myrie sprang auf und umarmte ihn. »Wenn du traurig bist, dann will ich dich auch trösten«, sagte sie. »Du tröstest mich schon dadurch, dass es dich gibt und ich dich so lieb habe«, brummte er und lächelte. Myrie sah, dass seine Augen auch feucht waren, bevor er ihr über ihre eine dünne Strähne auf dem Kopf strich und zu Anna weiterging. Sein Gesicht hatte einen merkwürdigen Ausdruck zwischen seligem Glück und abgrundtiefer Traurigkeit angenommen. Myrie holte ihre VR-Brille aus ihrem Spielzimmer, legte sich ins flauschige Bett und streifte sie sich über. »Strand«, sagte sie. Mangels EM-Anzug und EM-Feld fühlte sie zwar immer noch ihr weiches Bett um sich herum, aber sie sah Sand und Meer, dessen Wellen auf den Strand rauschten, aber nicht den Ort erreichten, wo sie lag. Einige Möwen flogen über den Himmel, aber so hoch, dass sie nur entfernt zu hören waren. »Wieso haben Schneeflocken diese Symmetrie?«, fragte Myrie. »Das ist keine so einfache Frage«, antwortete die Stimme von vorhin. »Aber du hast doch vorhin gefragt, ob ich das wissen will«, beschwerte sich Myrie. »Ich hatte gedacht, es könnte dich interessieren. Ich kann dir wohl auch Stück für Stück näher bringen, warum das so ist.« »Ich habe Zeit, schätze ich«, überlegte Myrie. »Schneeflocken bestehen aus einer festen Form von Wasser, die du auch unter dem Begriff Eis kennst. Wasser besteht aus sehr kleinen Teilchen. Stelle dir vielleicht zunächst Puzzleteile vor. Diese sind aber nicht fix miteinander verbunden und liegen aufeinandergeschichtet durcheinander. Wenn du schwimmst, drängst du dich sozusagen zwischen die Puzzleteile. Wird es kalt, kommt es dazu, dass sich die Puzzleteile sortieren. Sie können sich nur auf bestimmte Weise zusammensetzen. Diese Puzzleteile sind so geformt, dass es unter den richtigen Bedingungen beim Zusammensetzen zu dieser sechszähligen Symmetrie kommt. Die Stimme war geduldig und ruhig beim Erklären. Sie machte an den richtigen Stellen Pausen und nun, nach diesem kurzen Abschnitt, hörte sie zunächst ganz auf zu sprechen, damit Myrje in Ruhe nachdenken konnte und sich Puzzleteile vorstellen konnte. Nach einer Weile begann Myrje, Puzzleteile in die Luft zu malen. Sie malte zunächst ein Sechseck und zu ihrer Überraschung hinterließ ihr Finger eine Spur beim in die Luft malen. Sie veränderte dann die Ränder des Sechsecks so, dass an einer Stelle ein Nupsi nach außen schaute und alle anderen Seiten eine Aushöhlung hatten, in die so ein Nupsi hineinpasste. »Kann ich viele davon haben?«, fragte sie. »Natürlich«, sagte die Stimme und kopierte ihr Puzzleteil, sodass sie einen Stapel hatte, der neben ihrem einzelnen lag. Sie hakte sie ineinander, was nicht sofort gelang, weil sie unsauber gezeichnet hatte. Sie zog die Linien etwas glatter, bis es passte, und das machte ihr Spaß. Es hatte etwas tief Entspannendes an sich. Und als sie soweit war, dass es hübsche, gleichmäßige sechseckige Puzzleteile waren, die perfekt ineinander passten, legte sie daraus Schneeflocken zusammen. Sie tat dies den ganzen Abend, bis sie müde wurde. Dann stand sie noch einmal auf, um mit ihrem Papa und mit Anna zu Abend zu essen. Die Zwillinge schliefen schon. Annas Gesicht war verheult, ihr Bart war ganz nass. Ihr Vater wirkte müde und immer noch traurig. Myrje drückte sie alle beide. Nach dem Essen fragte Anna, ob sie mit bei ihr im Bett schlafen wolle, und das tat Myrje auch. Erst lagen sie lange wach, dann schliefen sie ein wenig. Sie wachten aber beide im Morgengrauen auf und mussten an Oma Lorna denken. Kuschelnd erzählten sie stundenlang darüber, was sie alles vermissen würden. Oder schwiegen und hielten sich so fest, wie es ging. Myrje brauchte eine ganze Weile, bis sie nicht mehr dauernd an Oma Lorna denken musste. Ihr Papa brauchte auch eine ganze Weile, bis er wieder aufrecht ging und strahlte. Nach ein paar Tagen hatte er wieder angefangen zu tischlern und war ständig damit beschäftigt zu sägen, zu drechseln, zu schleifen oder zu schnitzen. An sich war Myrje das gewohnt, aber nicht, dass er das fast ununterbrochen und oft bis spät in die Nacht tat. Es entstand eine neue Kommode für den Nachbarn aus hellem recycelten Holz und eine mit vielen feinen geschnitzten Mustern versehene große, lange, dunkle Tischplatte für Pfalins Bar. Ein Meisterwerk, das Beste, was ihrem Papa seit der Brücke gelungen war. Und die Brücke war älter als Myrje selbst. Aber am eigenen Esstisch tat er wie immer nichts. Fast einmal im Monat, wann immer er ein Schleifgerät in die Hand nahm, sagte er, »Und die Beine des Tischs muss ich auch endlich mal zurechtschleifen.« Doch er schien dazu entweder keine Lust zu haben oder stets eine Wunscharbeit einer anderen Person viel wichtiger und spannender zu finden. Und so kippelte der Tisch und ihre Wanduhr hatte diese leichte Asymmetrie und die Stelle, wo der eine Zwilling Minke einmal eine Klinke in die Küchenablage gehauen hatte, als er aus Spaß das Beil entführt hatte und dagegen geworfen hatte, war auch immer noch nicht ausgebessert worden. Myrjes Papa war damals nicht böse um den Schaden gewesen, wohl aber sehr erleichtert, dass dabei niemand verletzt worden war. Wann immer Myrje an Oma Lorna denken musste, wann immer es zu schlimm wurde, rannte sie zunächst barfuß durch den Schnee, badete vielleicht die Füße oder die Beine und fragte ihre Lern-KI, die eine Frage, die ihr jedes Mal etwas besser beantwortet wurde. Wieso haben Schneeflocken diese Symmetrie? Diese Frage hat für dich inzwischen etwas von einem Mantra, scheint mir, sagte die Lern-KI eines Tages, als sie es wieder einmal tat. Was ist ein Mantra? Fragte Myrje, während sie ihre Füße in einer Virtualität in warmes Wasser tauchte, um sie wieder aufzuwärmen. Sie mochte diese extremen Temperaturen, aber sie trieb es nicht mehr so weit, dass sie so haltlos zitterte, sondern in einem Rahmen, den ihre Lern-KI für gesund hielt. Und Myrje hatte Vertrauen darin, dass die Lern-KI da nicht so übervorsichtig war, wie manche dieser Erklärtexte, die sie zuvor gehört hatte, sondern gute Einschätzungen machte. Ein Mantra ist eine Art Gebet, ein Gedanke, ein Leitspruch oder etwas, das man immer wieder vor sich hin sagt, was einem hilft, sich auf etwas zu fokussieren, das einem gut tut? Antwortete die KI. Muriel lernte nicht nur über Schneeflocken von ihrer KI. Sie lernte besser lesen und buchstabieren. Sie lernte natürlich auch rechnen und verschiedene einfache Dinge über Geschichte und Technik. Oft, wenn sie nach den Schneeflocken fragte, ging es überhaupt nicht um Schneeflocken, sondern es war der Aufmacher zu einem anderen Thema. Die KI fuhr zum Beispiel nach der Erklärung des Begriffs Mantra fort, welche Rolle Mantras und Gebete in verschiedenen Religionen spielten, was es für bekannte Mantras und Gebete gab und was sie bedeuteten und welche Religionen es gab. Und wie ihre Oma Lorna beantwortete die Lern-KI jede einzelne von Muriels Fragen ebenso ausführlich, wie Muriel das gerade wollte. Muriel machte das Lernen viel Freude. Sie war langsam und gründlich. Und vor allem lernte sie viel über die Natur und die Gefahren. Sie machte Kraftübungen, lernte über die Tierarten der Umgebung und dass sie nahe von Birklingen größtenteils scheu und ungefährlich waren. Und lernte, wie sie sich nahe des Dorfs auf die Lauer legen konnte und sie beobachten konnte. Sie lernte viel über den eigenen Körper und sie lernte auf Bäume klettern. Eigentlich lernte sie das ganz allein, aber ließ sich dennoch zuvor darüber aufklären, was ihr passieren konnte. Als sie 6 war, bekam sie eine Art Schweißband, mit dem sie die Lern-KI mitnehmen konnte und mit Kopfhörern auch draußen zuhören konnte, was sie sagte. Sie machte immer weitere Ausflüge vom Dorf weg und wanderte steile Pfade in die Berge hinein. An einem sonnigen, warmen Spätfrühlingsabend saß sie auf einem Ast einer Linde auf einem Hügel und sah hinunter ins Dorf. Von hier konnte sie über die Häuser hinweg die Brücke sehen und hörte nur leise das Klingen des Amboss. Vögel zwitscherten um sie herum und sie roch den Lindenduft. Es gab nicht sehr viele Linden in der Gegend, denn eigentlich war es eine Nadelwaldgegend. Aber ihr Vater hatte einige schnell wachsende Bäume gepflanzt, damit er hin und wieder mal Holz nutzen konnte, das nicht das recycelte Holz war. Es roch ja doch anders. »Hast du eigentlich einen Namen?« fragte Muriel ihre Lern-KI zum ersten Mal. »Du darfst dir einen aussuchen, wenn du möchtest«, antwortete sie. Muriel grübelte eine ganze Weile nach, während sie das Gras zwischen den Steinen auf dem felsigen Boden betrachtete, das sich im leichten, warmen Wind bewegte. Muriel konnte stundenlang auf diese feinen Bewegungen schauen. »O Mantra«, sagte sie schließlich.